Der amerikanische Missionar John Hyde hörte 1892 den Ruf Gottes aufs Missionsfeld. Und so verließ er seine Heimat und ging nach Indien. Hyde wird oft als der Apostel des Gebetes oder auch als der betende Hyde bezeichnet. Er war bekannt für seinen unerschütterlichen Glauben und für sein intensives Gebetsleben. Von ihm ist uns folgende Geschichte überliefert. Während seiner Missionsarbeit in Indien begegnete er einem jungen Mann, der aufgrund seiner Bekehrung zu Jesus aus der Familie ausgeschlossen wurde. Wie ein Vater nahm Hyde diesen nun heimatlos gewordenen Mann in seinem Hause auf. Trotz aller Liebe und Güte, die Hyde ihm entgegenbrachte, gestaltete sich das Zusammenleben äußerst schwierig. Immer wieder verfiel der junge Mann dem Alkohol. Eines Tages plante Hyde mit seinen Brüdern einen Ausflug ins Gebirge zu machen. Dieses Treffen musste er aber absagen, da der junge Inder ihm kurz zuvor sämtliche warme Kleidung gestohlen hatte. Doch Hyde ertrug das alles geduldig. Er betonte immer wieder, welchen ewigen Wert eine Seele bei Christus hätte. Und Hyde war fest entschlossen, den jungen Inder durch intensives Gebet und herzliche Liebe zur Umkehr zu bewegen. An einem Morgen trat Hyde eine längere Zugfahrt an und nahm den jungen Inder mit sich. Im gleichen Zug war eine Fahrkartenkontrolleurin und sie berichtete im Nachhinein Folgendes. In einem Abteil saßen ein weißer Missionar, John Hyde, und ein junger Inder. Der Missionar redete auf den Jungen ein und bettelte ihn, er möge nicht weggehen. Doch der junge Mann brüllte den Missionar an. Ich habe das ganze christliche Zeug satt. Ich gehe zurück zu meinen Saufkumpanen und werde mit ihnen eine vergnügliche Zeit haben. Mit Tränen überströmtem Gesicht und flehenden Worten bat Hyde, ihn um Christi willen nicht zu verlassen. Doch der junge Mann gab nur verletzende Worte und schraffe Antworten zurück und stieg an der nächsten Station aus. Dann verlor die Kontrolleurin beide Männer aus den Augen. Doch schon am nächsten Tag sah sie den jungen Mann wieder. Er saß in dem Zug, der zurück zum Wohnort des Missionars fuhr. Sie fragte ihn, wohin er denn wolle, und bekam folgende Antwort: Ich fahre zu ihm zurück. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. Ich konnte seine Tränen nicht vergessen. Diese Geschichte hat mich bewegt. Und die nimmt uns hinein mit in unser Thema, darum habe ich euch die vorgelesen. Ich möchte über Tränen sprechen, über den Wert der Tränen und auch über den weinenden Gott. Doch zunächst ein paar ganz nüchterne Fakten, die mir das Internet großzügig zur Verfügung stellte. Tränen kennzeichnen unterschiedliche Lebenssituationen und zeigen unseren Mitmenschen, wie wir uns gerade fühlen. Sie sind die Sprache des Herzens. Aber was bringt uns eigentlich zum Weinen? Statistisch gesehen werden die meisten Tränen aufgrund von Trauer geweint, aber auch bei körperlichen und emotionalen Schmerzen. In Enttäuschung, in Zorn, in Ablehnung, in Bitterkeit, in Angst, in Sorgen, in Hilflosigkeit, aus Scham, in Einsamkeit, aus Mitleid oder Mitgefühl. Im Zerbruch von Freundschaften oder allgemeinen Beziehungen, im Verrat, im Missbrauch, bei enttäuschten Hoffnungen, aufgrund hässlicher und verletzender Worte. Aber ebenso auch in großen Herausforderungen, in Katastrophen, in Naturkatastrophen vielleicht, in Traumata, aber auch im Selbstmitleid. Wenn wir weinen, drücken wir unsere persönliche Betroffenheit aus. Man könnte also fast sagen, unser innerer Mensch weint zuerst und dann fließen als äußeres Zeichen die Tränen. Aber nicht immer sind Leid und Schmerz der Auslöser für Tränen. Manchmal weinen wir ja auch vor Glück oder vor Freude oder vor Erleichterung. In Glücksmomenten, in denen unser Herz so tief berührt wird, dass Tränen fließen, also die Freudentränen. Bei vielen Menschen laufen Tränen, weil sie intensiv lachen. Aber auch beim Gähnen oder wenn uns eine Sturmböe ins Gesicht bläst. Oder bei allergischen Reaktionen, bei Rauch und Qualm oder wenn wir in die Sonne schauen. Oder ein Fremdkörper ins Auge bekommen. Und zum Schluss natürlich beim Zwiebelschneiden. Und Masud, machst du kurz die Folie an? Der niederländische Maler Maurice Mikkers hat Tränen unter dem Mikroskop untersucht. Dabei hat er Menschen gebeten, in unterschiedlichsten Situationen Tränen auf einer Glasplatte aufzufangen. Diese wurden dann auf eine spezielle Weise kristallisiert und mikroskopisch fotografiert. Und dabei machte er eine ganz überraschende Entdeckung. Tränen aus verschiedenen Gründen haben eine vollkommen andere Zusammensetzung. So sehen die Tränen, ausgelöst durch eine Sturmböe, unter dem Mikroskop ganz anders aus als bei Tränen, die wegen Schmerzen geweint werden. Oder der Blick in die Sonne bildet andere Tränen als beim Zwiebelschneiden, wie auf dem Foto gut zu sehen ist. Jede Träne sieht anders aus. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind beeindruckend, oder? Mich haben die beeindruckt. Gott zählt also nicht nur die Haare auf unserem Haupt, sondern er gestaltet sogar die Zusammensetzung unserer Tränen ganz unterschiedlich. Also müssen diese Tränen ihm doch wichtig sein. Doch bevor wir einen Blick in die Bibel werfen, will ich erzählen, wie ich die letzten Monate erlebt habe, hier in unserer Gemeinde. Da sind, Hanni, wahrscheinlich auch wie bei dir, ganz viele Tränen geflossen. Und oft konnte ich gar nicht so richtig erklären, warum ich so in Tränen aufgelöst war, warum mein Herz so schwer war. Als läge da eine Last auf meinem Herzen, die ich nicht erklären konnte. Vielleicht ging es euch ja auch so, vielleicht weiß der eine oder andere, wovon ich rede. Von Natur aus habe ich eigentlich ganz, ganz weit entfernt vom Wasser gebaut und ich würde mich selbst niemals als Heulsuse bezeichnen. Und so habe ich mich immer wieder gefragt, was ist das denn eigentlich? Aber eine Antwort habe ich darauf nicht bekommen. Aber im Laufe der Zeit entwickelte sich ein Thema in meinem Herzen und ich ahnte, Tränen haben einen Wert. Und so nahm ich meine Bibel und fing an zu suchen. Ich wollte unbedingt wissen, was Gott dazu sagt. Und der bekannteste Bibelvers ist wahrscheinlich der aus der Offenbarung: Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und ja, in dieser Hoffnung leben wir. Aber bis wir den Himmel sehen, könnte doch noch ganz viel Zeit vergehen, oder? Wer weiß denn schon von uns, wann er Jesus sehen darf? Die Hoffnung auf die Zukunft half mir in dem Moment ziemlich wenig. Ich brauchte dringend einen Vers für heute, für hier und für jetzt. Und bei meiner Suche fielen mir zwei Bibelverse auf, die ich bisher übersehen hatte. Und ich lese uns die erste Bibelstelle vor aus 2. Könige 20. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sprach: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Er aber wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffendem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällig ist. Und Hiskia weinte sehr. Als aber Jesaja ja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, kam des Herrn Wort zu ihm, kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen, und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun. Soweit dieser Text. Wer war Hiskia? Hiskia wurde König über zwei Stämme Israels, als sein Vater Ahas, der ebenfalls König über Israel war, verstarb. Und Hiskia hatte schon einige Bedrängnisse erlebt, zum Beispiel als das Volk der Assyrer gegen ihn zog. Aber er kannte Gott als den Helfer in den Nöten, der auch Sieg über die Feinde schenkte. Aber nun kam eine Krise, die sein eigenes Leben bedrohte. Bibelausleger vermuten, er litt an einer Tumorerkrankung. Und als wäre das nicht schon dramatisch genug, kommt der Prophet Jesaja und verkündet ihm, du bist bald tot. Na toll, welch ermutigende Prophetie. Sowas wünscht man sich, oder? Und wie reagiert Hiskia? Er betet und als ob er sein Gebet noch verstärken will, fängt er an zu weinen. Und die Bibel redet hier davon, Hiskia weinte sehr. Wenn man den baldigen Tod vor Augen hat, dann kann man schon mal weinen, oder? Offensichtlich ist es aber so, dass Gott aufmerkt, als Hiskia zu weinen beginnt. Und Gott lässt ihm durch den Propheten Jesaja sagen, ich habe dich gesehen, Hiskia. Ich habe dein Weinen gesehen. Ich habe deine Tränen gesehen. Mir sind sie nicht entgangen. Und ich habe dich nicht übersehen, Hiskia. Und ich will dich gesund machen. Diese Worte erinnern uns auch an die Jahreslosung. Du bist der Gott, der mich sieht. Der Gott, der auch meine Tränen nicht übersieht. Gott lässt sich also durch Hiskias Tränen bewegen, seine Pläne zu ändern. Er verlängert sein Leben um weitere 15 Jahre. Offensichtlich haben Hiskias Tränen bei Gott wirklich etwas ausgelöst. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob menschliche Tränen Gottes Entscheidungen beeinflussen können. So sieht es im Fall von Hiskia ja aus. Bisher glaubte ich immer, die Pläne Gottes stehen fest und sind nicht zu beeinflussen. Aber auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass es immer wieder Menschen in der Bibel gab, die durch ihre Gebete, durch ihre Tränen, durch ihr Ringen und ihr Handeln mit Gott eine Wendung erlebt haben. Menschen wie Jakob, Abraham, Jona, Hanna und eben auch Hiskia. Für mich war dies wie eine Initialzündung. Mein Gott, der Herr über Himmel und Erde, lässt sich durch Tränen bewegen. Da läuft also nicht einfach nur salziges Wasser aus unseren Augen. Nein, Tränen sind kostbar wie Edelsteine. Charles Spurgeon sagte einst, Tränen sind die Diamanten des Himmels. Sie bewegen das Herz Gottes, sie sind ihm so wertvoll wie unsere Gebete. Weinen ist also eine Form des Gebetes. Und Tränen sind wie Gebete, nur ohne Worte. Wenn Worte enden, sieht Gott unsere Tränen und für ihn sind sie so kostbar wie Diamanten. Einen weiteren Bibelvers habe ich entdeckt. Psalm 56, Vers 9 sagt, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Für König David waren also Tränen sehr vertraut. Er beschreibt sein Weinen mit den Worten, Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Oder ich mische meinen Trank mit meinen Tränen. Oder du hast mein Auge errettet von Tränen. Darum weiß David ohne jeden Zweifel, Gott zählt die Tränen, sammelt sie in einem Krug, bis der Krug gefüllt ist. Er sammelt sie und vermischt sie mit seinen eigenen Tränen. Vielleicht greift ja Gott in dem Moment des Überlaufens ein. Vielleicht ist dies der Wendepunkt, an dem Gott seinen Arm bewegt. Stellt euch das doch mal praktisch vor. Der Gott, der Weltgeschichte schreibt, der alle Menschen bis ins kleinste Detail kennt, zählt jede einzelne Träne, die vergossen wird. Wie unendlich groß ist unser Gott. Und wie tief beugt er sich zu uns herab. Ihm entgeht nichts, keine Feinheit unseres Lebens. Mich überwältigt dieser Gedanke. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal differenzieren. Nicht jede vergossene Träne wird zum Gebet. Nicht jedes Weinen bewegt das Herz Gottes. Ein Zerfließen im Selbstmitleid ist hier nicht gemeint. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, uns unweise verhalten, müssen wir schmerzhafte Konsequenzen einplanen. Um es besser zu veranschaulichen, habe ich ein ganz persönliches Beispiel konstruiert. Wenn ich mit 60 km/h in einer 30er-Zone geblitzt werde und als Folge vielleicht sogar meinen Führerschein verliere, werden meine Tränen und auch meine Gebete Gott nicht zum Handeln bewegen. Nein, ich muss lernen, falsches Verhalten kann schmerzhafte Konsequenzen zur Folge haben. Weder Tränen noch Gebet werden mir dann helfen. Niemand wird die Straßenverkehrsordnung meinem Fahrstil anpassen. In den Wochen, die ich als tränenreich erlebt habe, begriff ich langsam, Gott sucht Menschen mit einem weichen, empfindsamen Herzen, die bereit sind, seinen Schmerz zu tragen. Neulich las ich die Formulierung "der weinende Gott". Und diese Formulierung blieb mir hängen und ich konnte sie nicht wieder vergessen. Die Bibel redet von Jesus, der über Jerusalem weint und über den Tod seines Freundes Lazarus. An anderer Stelle heißt es jedoch, Gott ist von Freude und Wonne umgeben. Beides, Freude und Schmerz, sind in Gottes Wesen erkennbar. Das eine schließt das andere nicht aus. Bei Gott sind übersprudelnde Freude und unendlicher Schmerz zu finden. Und mir brennt die Frage auf der Seele, warum weint Gott? In der Bibel habe ich darauf keine definitive Antwort gefunden. Aber ich denke, in einem Punkt sind wir uns einig. Gott ist zutiefst betroffen von menschlichem Leid, von Kriegen, von Hungersnöten, Gewalttaten, Unterdrückung, Ausbeutung und so vieles mehr. In unserer heillosen Welt ist die Liste endlos. Und welche Empfindungen bewegen Gottes Herz, wenn er uns anschaut? Das Volk des Herrn oder seine Heiligen. Wird Gottes Herz von Freude und Jubel überflutet, wenn er uns anschaut? Diese Frage möchte ich heute Morgen wirklich im Raum stehen lassen, weil ich auch darauf keine verbindliche Antwort habe. Vielleicht nehmt ihr die Frage heute mal mit nach Hause. Und ich lade euch ein, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Das fände ich ganz spannend. Vor vielen Wochen begann ich also über diese Frage nachzudenken. Ist Gottes Herz voller Freude, wenn er uns anschaut? Und wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber an den Gedanken, die mir dazu kamen, will ich euch gerne Anteil geben. Wisst ihr, die Liebe Gottes und sein Erbarmen für uns sind feststehende Faktoren seines Herzens, ohne jeden Zweifel. Aber ich vermute, neben seiner endlosen Gnade für uns empfindet er auch Schmerz über unseren Zustand. Ja, wir lieben den Herrn. Ja, wir sind errettet. Ein Mord kommt nicht in Frage und einen Banküberfall planen wir auch nicht. Das heißt, die äußeren Elemente unseres Lebens sind einwandfrei. Jedoch lässt sich Gott ja nicht beeindrucken von äußerer Etikette. Sein Blick dringt durch in die hintersten Winkel unseres Herzens. In Hesekiel 36 heißt es: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich höre hier die Einladung, ja die Absicht Gottes, das harte und kalte Herz auszutauschen gegen ein weiches, empfindsames Herz. Ohne Zweifel, aus Gottes Herz strömen uns uneingeschränkte Liebe zu, jeden einzelnen Tag. Trotzdem und vielleicht gerade deswegen kann er nicht einfach wegschauen, wenn wir lieblos miteinander umgehen oder hässlich übereinander reden. Er kann die Augen nicht verschließen, wenn Ärger und Wut und Misstrauen, Neid und Egoismus in unseren Herzen Wurzeln schlagen. Jeder von uns ist unendlich wertvoll, weil Jesus für jeden von uns starb, ohne Ausnahme. Sein Blut floss für alle Menschen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ja, sie heilt unsere Herzen und ja, sie tröstet uns. Aber diese Liebe dient nicht nur dem Selbstzweck. Sie sollte weiterfließen zu unserem Nächsten, zu der Schwester und zu dem Bruder, auch hier in unserer Gemeinschaft. Die Verse der Apostelgeschichte sind wie ein großer Spiegel. Hier heißt es: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Durch ihre Liebe und Einmütigkeit wurden sie zum Licht. Wie gut wäre es, wenn wir mal gemeinsam in den Spiegel des Wortes Gottes hineinschauen. Der weinende Gott, der Tränen vergießt und unsere Tränen niemals übersieht. Charles Dickens sagte einst: Wir sollten uns unserer Tränen nicht schämen, denn sie sind wie Regen, der auf den Staub fällt, der unsere harten Herzen bedeckt. In den letzten Monaten habe ich eine Ahnung davon bekommen, wie sehr Gott sich danach sehnt, seine Anliegen mit uns zu teilen. Und aus Hesekiel 36 höre ich die Einladung, mein Herz aufweichen zu lassen. Ich höre, wie sehr er sich wünscht, mir ein neues Herz zu geben. Und wisst ihr, diese Einladung gilt uns allen, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Lasst uns doch die Härte, die Kälte, den Staub aus unseren Herzen verbannen und um ein weiches, empfindsames und mitfühlendes Herz beten. Gott sucht Menschen, die ihr Herz nicht teilnahmslos verschließen, die seine Anliegen zu ihren Anliegen machen, die bereit sind, ihre persönlichen Wünsche mal ganz auf die Seite zu schieben. Er will uns ganz nah an sein Herz ziehen, damit wir seinen Herzschlag hören, uns von ihm hineinnehmen lassen in sein Denken und in sein Fühlen. Frag doch Gott einfach mal, was bringt dich zum Weinen? Was schmerzt dich, Gott? Welche Tränen willst du mit mir teilen? Und du bekommst ganz gewiss eine Antwort. Ein einziger Blick auf den weinenden Gott wird uns zum Weinen bringen. Tränen gehen nicht verloren. Gott sammelt sie in seinem Krug. Und wenn sie aus seinem Herzen kommen, gehen sie auch wieder zu ihm zurück. Da wo Worte enden, werden Tränen zu flüssigen Gebeten. Und noch einmal will ich Charles Spurgeon zitieren: Tränen sind die Diamanten des Himmels. Und am Ende meiner Predigt will ich beten. Und wer möchte, kann sich mir gern anschließen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne aufstehen. Jetzt haben wir ja eine ganze Weile gesessen. Ja. Herr, wir stehen heute Morgen vor dir. Hab du von Herzen Dank, dass du unsere Tränen nicht übersiehst, sie dir kostbar und wertvoll sind. Wir halten dir unsere Herzen hin und bitten um diesen göttlichen Wandel. Nimm unser steinernes Herz heraus und gib uns ein weiches, empfindsames Herz, das dich hört, das deinen Schmerz fühlt. Deine Liebe soll uns aufweichen, uns hinführen zur Schwester und zum Bruder, damit die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Amen.